Andrea Vattovani klingt nicht wirklich österreichisch. Du kommst aus Triest, glaube ich.
Richtig.
Du bist einer der jungen, aufstrebenden Architekten in Graz. Und wenn ich das richtig gesehen habe, arbeitest du sehr viel in Middle East, auch auf Zypern oder jedenfalls alle möglichen Projekte weltweit. Wie kommt das?
Grundsätzlich es hat viel zu tun mit meinem Wille sozusagen, dass wir ein bisschen in meinem Rahmen diese Welt verändern und mein großes Interesse an vielen Kulturen. Wir haben am Anfang ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und da habe ich gedacht, wir werden das ganze Welt aufreißen auf einmal.
So. Erzähl mir noch ein bisschen, wer ist Andrea Vattovani und warum willst du die Welt total verändern?
Also ich habe im Büro habe ich in Archiv einen Grundriss, das ich mit 11 schon gezeichnet habe. Das ist etwas, das mich, glaube ich, schon damals geprägt hat. Wenn ich das jetzt
kommst du aus einer Architektenfamilie?
Nein, eigentlich nicht. Ne? Mein Papa hat sehr viel gezeichnet, aber grundsätzlich ist so, ich habe niemanden in dem Bereich, weder nahe oder weitere Familie.
Und was ist dein sonstiger Hintergrund?
Inwiefern Hintergrund?
Also du bist in Triest aufgewachsen?
Ja, also grundsätzlich bin ich in Triest aufgewachsen. Ich habe relativ früh gedacht, dass ich möchte mich mit Bauern beschäftigen, in welcher Form auch immer. Natürlich ist es wie bei einer Skulptur, man fängt an, eine grobere Form zu geben und dann wird es immer genauer. Und am Anfang habe ich eine ähnliche HTL-Schule gemacht. In Italien funktioniert ein bisschen anders, aber wir haben uns schon sehr beschäftigt mit Entwerfen. Habe auch einen Architekt gehabt als Betreuer, der mich sehr viel geholfen hat. Wir haben in die Schule bereits ein eigenes Büro gehabt, 3 von den anstrebenden Schülern, mit Plotter und AutoCAD und alles, was damals gar nicht so typisch war. Und wir sind am Nachmittag, haben wir Korrekturen gehabt, wie auf der Uni schon. Und das hat mich natürlich sehr geprägt und geschickt dann weiter in Thema Bauen, aber in Richtung Architektur statt was anderes.
Wo hast du Architektur studiert?
Architektur habe ich angefangen damals an der Faust, hat es geheißen. Das war die Architekturfakultät von Triest. Wurde gegründet genau an dem Jahr, dass ich angefangen habe. Und sie haben interessante Persönlichkeiten, besonders aus Venedig, aber auch aus Ausland geholt. 2 für mich sehr prägende Architekten waren der Luigi Snozzi aus Tessin, der vor ein paar Jahren verstorben ist, und Peter Lorenz, ein Innsbrucker Architekt, der sehr guter Dozent ist. Und die beiden haben mir gezeigt, auch was auf der anderen Seite von den Alpen gibt, sozusagen.
Na gut, in Graz haben wir sehr viel italienischen Einfluss der Architektur.
Ist richtig, ja.
Also südlich der Alpen generell natürlich etwas mehr. Was hat dich dann nach Graz gebracht?
Also ich habe damals irgendwie verstanden, dass Architektur ist eine sehr internationale Welt. Das war immer eine sehr, es ist sehr modern zu reden über Globalisierung. Aber ich glaube, dass die Architektur ist vielleicht eine der ersten Formen der Globalisierung, weil dieser Einfluss über Architektur und Reise und Studien über Architektur extrem früh angefangen haben. Und ich habe verstanden, dass Architektur kann nicht entkoppelt werden, wie ich Architektur verstehe, von unterschiedlichen Kulturen offen werden und unterschiedliche Sprachen lernen.
Aber was ja interessant ist, ich gebe dir vollkommen recht, dass Architektur direkt mit Kultur verbunden ist, dass es eigentlich der Spiegel der Kultur ist, auf der anderen Seite auch die Vision einer Kultur sein kann und sein muss. Was aber dann interessant ist, wenn man Werke, so wie du es auch machst, ins weite Ausland hinausbringt. Veränderst du dort deren Kultur damit?
Na, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also ich sage immer, dass mein Hauptthema und was mir auch endgültige Ziel ist mit meinen Werken, ist eher zu unterstützen einer Kultur, eher zu kommunizieren etwas durch die Projekte. Und wir versuchen mit unseren Projekten, das ist vielleicht etwas, das andere Architekten anders tun, aber wir versuchen zu agieren anders, abhängig von wo wir ein Projekt entwickeln.
Sag mir, was ist das anders? Was ist anders?
Ich glaube, dass viele Architekten versuchen oft, sich zu verwirklichen durch eine Form oder eine Architektursprache, der eigen ist. Ich finde, die Architektur soll sich oft in eine zweite Stelle positionieren, um eine Kultur und einen Staat zu unterstützen. Zum Beispiel in Beirut haben wir einen internationalen Wettbewerb gewonnen, weil wir die Essenz von der Stadt spüren könnten. Wir haben verstanden, welche Architektur da war, vor allem vor dem Zivilkrieg, wie wir wissen, Beirut eine sehr lange Zivilkrieg gehabt. Und aufgrund dessen haben wir den Wettbewerb gewonnen. Wir waren auch dort bei dem Zentrum für arabische Architektur. Und die haben uns wirklich gesagt, dieses Projekt ist von Beirut für Beirut. Und das war das beste Kompliment, was ich bekommen könnte.
Das heißt, wenn du jetzt einen Auftrag hast, ich weiß nicht, eben sagen wir aus Zypern, aus Dubai, aus Beirut oder wo auch immer, ich nehme an, du nimmst an einer Ausschreibung teil oder an einem Wettbewerb teil.
Unterschiedlich.
Ist in diesen Angaben des Wettbewerbs schon drinnen der kulturelle Bezug zu dem Ort, wo es gebaut wird?
Nein.
Das heißt, das interpretiert ihr hinein?
Genau, also grundsätzlich sehr oft, wie wir wissen, Architektur und Immobilien ist extrem durch wirtschaftliche Themen geprägt. Natürlich, sobald ein Projekt international ausgeschrieben wird oder wir werden aus der Weite angesprochen, überhaupt normalerweise, wenn wir angesprochen werden, ist so, dass es gibt einen gewissen Anspruch an einem Projekt oder die Lage ist so gut, dass man einen gewissen Spielraum hat. Und wir haben dann aber dazu diese Sensibilität. Wir haben, heute übergeben wir ein Projekt hier in Graz in der Annenstraße, der versucht hat, wirklich diese Sense von dieser über Jahrhunderte hausgewachsene Struktur zu interpretieren, mit unserer Architektur ein neues Leben zu geben, aber diese Charme und diese Seele, was das Projekt hat, haben wir versucht zu erneuern und nicht zum zerstören. Und das ist die Sensibilität, was wir im Büro haben.
Hat Architektur etwas mit missionarischem Dasein zu tun?
Dass man
seine eigenen Visionen in dieser anderen Kultur platzieren will.
Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, dass das ist ein falscher Ansatz. Also wie ich Architektur verstehe, ich glaube, es ist eher ein Dienst oder nicht im Sinne von Dienstleistung, sondern im Sinne von sich versuchen, ein eigenes Gespür, wie wir zumindest in AWA haben. Und wir versuchen, dieses Gespür als Dienst für eine endgültige Ziel als das Beste zu geben und versuchen, diese Essenz zu kapieren.
Es hängt aber auch sicherlich sehr viel von der Umwelt ab. Wenn ich mir denke, die Architektur, Anführungszeichen Architektur, die bei uns in den 60er und 70er Jahren geherrscht hat, die ja größtenteils, ich will sie nicht als Architektur ansprechen, sondern als Bauwerke, ja, wie auch immer. Energie hat keine Rolle gespielt, die Kosten haben keine Rolle gespielt, weder die Dämmung noch die Heizung, Kühlung etc. Das war einfach irgendwie. Wenn wir unsere Umwelt heute hernehmen und wir wissen, dass sie sich verändert, ob man sie aufhalten können oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Wie manifestiert sich das in der Architektur?
Also als allererste, besonders in einem Land wie Österreich, das allererste ist die Normen. Also die Normen und den Freiraum, was bei den Normen gegeben ist, ist das immer geringer.
Und natürlich, ist Österreich da speziell einschränkend?
Ich glaube, dass Österreich ist extrem technisch, was Architektur angeht. Und aufgrund dessen gibt es relativ wenig Spielraum. Und natürlich, wo wärmer ist, sind gewisse Themen wesentlich leichter zu behandeln. Und die Norm ist auch noch nicht so weit gekommen, aus mehreren Gründen, kulturell, aber auch klimatisch. Und natürlich, das beschränkt extrem die Freiheit. Und dadurch, dass meine Hauptinteresse, ich sage, wir haben ein super Team, wir haben nachhaltige Preise, wir haben klimaaktive Preise bekommen, wir haben, also grundsätzlich, aber trotzdem mein Fokus und mein Interesse ist die Kultur und die Nachricht, was ein Projekt weitergeben kann.
Aber gehen wir jetzt davon aus, dass sich die Umwelt nicht zu unserem Vorteil entwickelt. Sprich, es wird wärmer werden, wir haben also mehr mit Kühlung zu tun, wir haben mehr mit Heizen zu tun. Wir haben in Summe einfach andere Anforderungen. Wie wird sich die Architektur hier weiterentwickeln?
Also da, ich glaube, eine Riesenrolle spricht die Planung. Also wir sehen das bei allen Projekten, aber vor kurzem einem Projekt, der auch wieder sicher Projekt ist in Thema Nachhaltigkeit. Und es ist die Planung, auch die Zusammenarbeit in weiterer Folge mit Spezialisten wie Bauphysiker und das zu integrieren in eine frühere Phase von der Planung extrem wichtig für das Ergebnis.
Aber die Architektur ist ja in der Regel das sichtbare Resultat der Normen und der Planung und der Möglichkeiten, die du hast.
Ja.
Der Bauphysiker, dessen Spielraum ist relativ gering dabei.
Nein, das ist schon ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich es gibt auch unterschiedliche Wege, Lösungen zu finden. Und das ist aber Unterstützung, um die Idee und die Konzepte, die man im Kopf hat, so auch tatsächlich umzusetzen in eine nachhaltige Form. Insofern ist er ganz wichtig, diese
ja, und auch wahrscheinlich, ob du ein Exoskelett hast zum Beispiel oder ein Mauerwerk und so, hast du andere Konstruktionen, die auch dann optisch ganz anders ausschauen, auch ein ganz anderes Bauwerk ergeben.
Ist richtig, ja.
Wird man in Zukunft mehr unter die Erde bauen?
Ich glaube, dass erstmal die Normen lässt das nicht zu. Also in der Hinsicht ist schon ausgeschlossen, musste man zuerst die Normen ändern. In weiterer Folge,
warum darf man nicht unter die Erde bauen?
Zum Beispiel, man braucht für gewisse Aufenthaltsräume gewisse Belichtungsnachweise.
Du machst einen Graben rundherum und 3 Stockwerke tief und kannst dort Licht hinkommen lassen.
Das glaube ich nicht, dass auf der Stelle eine Lösung wäre. Also da muss man, glaube ich, ganz anders auch, weil ich finde, der Mensch soll trotzdem immer noch im Vordergrund sein und das Qualität von Leben soll fürs Menschen da sein.
Gebe ich dir recht, nur wenn es so heiß ist draußen und also auch du es kaum schaffen wirst, diese Bauwerke dann entsprechend zu kühlen, mit einem vernünftigen Aufwand, dann werden wir nicht viel andere Möglichkeiten haben, als in die Erde hineinzubauen.
Ja, aber wenn wir in die Erde bauen, ich würde ganz anders umdenken und dann arbeiten mit Verzichten auf natürliche Belichtung. Und
Verzicht?
Ich glaube, dass es könnte viel, wenn wir reden nur von einer Lösung, ja, die unterirdisch geht. Wir könnten mit der Qualität von digitalen Medien und Screens, wir könnten ganz anders denken dann. Also indem wir sollten wirklich visionär denken, wir arbeiten, wir wissen, dass von jeder Kälte, der jemanden zu Hause hat, wissen wir, dass er ganz anders temperiert ist. Wir könnten mit den Qualitäten und von den neuen Bildschirmen ganz anders denken, was die Zukunft angeht.
Ich glaube auch, dass du mit diesen, ich weiß nicht, wie das im Fachausdruck heißt, diesen Lichtröhren, könntest du sehr viel Naturlicht auch hineinbringen, brauchst kein Kunstlicht, du hast nämlich kein Fenster, wo du rausschauen kannst.
Das Thema ist sowieso jetzt, was künstliche Lichter in Anpassung an das natürliche Licht ist, ein großes Thema, besonders bei Büros. Also es ist immer mehr empfohlen, auch wenn man es wirklich, wir machen auch sehr viel Bürobau, zum Beispiel haben wir vor kurzem für Steirerfleisch, die größte Unternehmen in der Steiermark, wir haben die noch ein neues Büro gemacht, wir arbeiten auch für weitere Büros und das Thema Licht, auch in Zusammenpassung von künstlichem Licht mit natürlichem Licht, ist ganz ein großes Thema im Bürobau.
Gut, also wenn ich das zusammenfassen darf, die Normen sind Hindernis und Leitplanken zugleich. Du kannst kaum darüber hinaus.
Also du kriegst, wenn einem Projekt nicht die Normen entspricht,
kannst du es nicht bauen.
Genau so ist es.
Siehst du eine Veränderung der Normen in Anpassung an die Umwelt?
Ja, also es gibt regelmäßige Anpassungen und dann, es gibt nicht nur Normen im Sinne von Normen, sondern es gibt natürlich auch Ziele, was man sich zum Beispiel in Österreich, kennen wir das Klimaaktivpreis, und es ist aber zum Beispiel in geforderter Wohnbau ein Thema, dass man gewisse Standards erreichen muss. Bei anderen Kunden haben wir das gehabt, auch wenn das nicht gefordert war oder nicht nötig war, aber sie haben das auch uns gefragt, dass wir diese Standard erreichen sollten, weil sie haben das gesehen als nachhaltiger Beitrag sozusagen. Ne?
Also wenn ich manche von diesen schnell gebauten Wohnbauten anschaue hier, dann frage ich mich oft, wo sind die Normen geblieben? Wenn ich noch drei Wohnungen weiter höre, wenn der gerade seine Klospülung
betätigt. Ich habe nicht gesagt, dass die Normen bessere Qualität von Leben schaffen.
Okay. Aber also zusammenfassend, die Normen geben uns bestimmte Richtlinien vor und du sagst ja, es gibt gewisse Anpassungen an die Normen.
Natürlich, was auch wichtig ist, was die Normen angeht, man muss erstmal routiniert sein, fit sein, das immer im Kopf haben, sich immer up to date sein, weil man wird immer schlauer, auch wie immer kann man oder was kann man tatsächlich im Rahmen der Normen entwickeln.
Damit unterscheidest du dich ja von anderen Architekten, dass du sagst, innerhalb dieser Rahmenbedingungen schaffe ich ein anderes Werk, entweder mit höherem künstlerischen Anspruch oder mit anderen Dingen. Jetzt gehen wir noch in die Stadt. Mein Österreich ist ein total zersiedeltes Land. Wir haben also jedes Kuhdorf hat ganz weit draußen noch irgendwelche Höfe oder Einzelhäuser, die versorgt werden müssen, wo die Infrastruktur extrem teuer ist, sie zu bewirtschaften und herzurichten. Wir sprechen jetzt von der Verdichtung der Stadt.
Ja.
Wie siehst du das als Architekt?
Also ich finde die Verdichtung der Stadt absolut wichtig. Ich finde das super sinnvoll. Aber im Moment schaffen wir das nicht so, wie es sich gehört. Wir haben teilweise Baulücke, wir haben Dächer, die könnte man viel besser ausbauen. Wir sollten uns nicht beschränken auf vorgegebene Geschossigkeiten. Ich glaube, dass da sollte man einfach eine sehr harmonische Bild schaffen, abhängig von der Bezirk oder von der Blockrandbebauung, einem Beispiel, was uns in Graz sehr viel betrifft, also so diese Art. Ich habe übrigens auch ein sehr interessantes Projekt gerade, den ich seit langem wollte, eine Blockrandbebauung, wo nur ein einzelnes Grundstück noch frei war, also ein Lückenschluss, und das war eine Aufgabe, die ich längst gewartet habe, weil es ist schon eine sehr besondere Aufgabe. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Verdichtung ist extrem wichtig, besonders, weil immer mehr Menschen mit dem Fahrrad oder ohne Auto sich bewegen. Und dieser Zusammenhang mit der Stadt funktioniert gut, weil natürlich, wenn man nur mehr Autos in die Stadt bringt, ist leider, wir sehen das oft, die Dimensionierung der Straße ist natürlich beschränkt, vor allem, wo wir sehr viel Altbau haben. Aber grundsätzlich sage ich jetzt mal, es gehört diese Nachverdichtung aus meiner Sicht ein bisschen visionärer und ein bisschen mehr mit einem größeren Konzept nachgedacht und nicht in Einzelpunkte.
Also wenn ich das richtig interpretiere, ist das noch ein bisschen zu engstirnig und es fehlt noch ein bisschen die Großzügigkeit dabei, es dann auch umsetzen zu dürfen.
Ja, und eine größere Vision und nicht immer punktuell, wie kann man das sagen? Mir kommt vor, es gibt oft Lösungen, die wirklich punktuell sind und ich denke, es gehört wirklich einen Richtlinie, so eine Zukunftsvision, da ein bisschen mehr.
Also ein bisschen mehr von oben betrachtet.
Genau.
Weiter weg, größerer Blickwinkel. Wenn wir es zum Ende kommen langsam, wo siehst du, oder wo geht deiner Meinung nach die Architektur hin, in unserem Bereich und international gesehen?
In unserem Bereich, ich glaube, sehr viel wird zu Sanierungen gehen, was es vorher sehr vernachlässigt würde.
Das heißt thermische Sanierungen hauptsächlich,
nicht oder? Nur, ich rede auch wirklich von, es muss nicht unbedingt eine thermische Sanierung, aber auch Sanierungen von Häusern, die bestehende Leerstand beben und solche Themen sind ganz wichtig. Und eben Nachverdichtung, Aufstockungen, solche Themen sind sehr, sehr präsent. Das sehe ich, dass auch für uns ist, wir haben fast eine Bipolarität im Büro, sage ich jetzt mal, weil wir lieben Neubau und wir lieben auch Altbausanierung.
Nur ist Altbausanierung, verzeih, wenn ich unterbreche, ist Altbausanierung eine, wie soll ich sagen, eine Vision, die ein Architekt betreuen kann? Bist du da nicht so sehr eingeschränkt mit dem, was schon da ist, im Gegensatz zu etwas, wo du sagst, ich kann vollkommen neu anfangen mit meiner Vision, mit einem Pinselstrich?
Nein, weil ich glaube, dass oft muss man als Architekt auch wissen, wo man sich zurücknehmen soll. Und das ist auch unser Beitrag. Bevor jemand andere etwas kaputt macht und den Charme zerstört, dann sind wir lieber da und wir unterstützen, und wir erkennen die Seele von diesem Projekt.
Gut, also die im urbanen Bereich hauptsächlich das, was besteht, nachverdichten, verbessern, ökologisch, ökonomisch verbessern, was auch immer notwendig ist. Und wie sieht es im internationalen Bereich aus?
Also international, wir sehen da schon, dass es gibt hin und wieder sehr große Projekte, die auch versuchen, diese Themen, den Klimawandel und zu bewältigen, aber teilweise mit absurden Visionen, so wie die Line, das wir kennen von Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien haben wir derzeit auch ein Projekt on hold im Moment. Wir warten auf eine Antwort. Das ist ein relativ großer Turm mit 110 Meter Höhe. Aber wir sehen, dass international gibt es gewisse Ansätze, die versuchen eben auch fast zu extrem die Klimabedingungen zu ändern oder zu beeinflussen. Und teilweise Lösungen, die aus meiner Sicht grenzwertig sind. Und in weiterer Folge gibt es natürlich sehr viele von Projekten, die zur Globalisierung dienen, was nicht genau unsere Strategie ist. Aber man sieht sehr viele Skulpturen in der Architekturbau, ne, international.
Vielleicht noch ganz zum Abschluss. Österreich ist ein Holzland. Wie siehst du die Architektur mit Holzbauten in Zukunft?
Also grundsätzlich, ich bin immer mehr offen für Holz. Ich komme aus Italien, natürlich Stein und Beton sind, aber es ist auch ein klimatisches Thema natürlich, weil in Italien man sucht die Kälte. Und in Österreich sucht man die Wärme. Auch dadurch gibt es einen extremen, sehr, sehr großen Bezug mit Holz in Österreich. Aber man wird immer mehr den Holz einsetzen für Tragwerk. Ich finde das sehr nachhaltige Produkte. Wir wollen uns nur nicht beschränken auf nur einen Material und den anderen, dadurch, dass uns der kulturelle Ansatz extrem wichtig ist. Aber ich finde, Holz wird immer mehr eingesetzt, auch für Tragwerk und auch für mehrere Geschossigkeiten. Also es gibt mittlerweile Projekte, die auch 40, 50 Meter Höhe haben mit der Holztragwerkstruktur.
Ich glaube, 12, 14 Stockwerke, ja, genau. Ist durchaus schon
wirklich sehr interessant, sehr spannendes Thema im Moment.
Lieber Andrea, danke vielmals für das spannende Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielleicht, wenn man dein Büro sucht, wo findet man das?
Also wir sind in Graz und Wien. Und auf der Homepage andreavatovani.com.
andreavatovani.com. Lieber Andrea, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke.
Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.